Hi Diana, ich bin's Julia. Ich wollte dir sagen, hör dir unbedingt die Folge von Nicole Seifert an. Die hat so tolle Bücher mitgebracht, die wir da besprechen. Zum einen drei Romane, einer davon, der mich besonders bewegt hat, Jins, erzählt von so einer türkischen Gastarbeiterfamilie. Ein Einblick, der mir einfach wirklich gefehlt hat bisher bei allem, was ich gelesen habe. Also ganz toll, auch ein Sachbuch, was ich irgendwie spitze fand. Also lohnt sich wirklich reinzuhören und die Bücher dann auch zu lesen. Und was ich auch total spannend finde, ist, dass wir einfach darüber gesprochen haben, warum wir alle eigentlich vergleichsweise wenig Literatur von Frauen im Bücherregal haben und ja, warum es sich total lohnt, dass sich das ändert. Also umso mehr. Hör mal rein, ja, und würde mich interessieren, was du sagst.
Hey Julia, ich bin's. Ja, mache ich, höre ich mir unbedingt an. Mir ist vor kurzem im Übrigen auch aufgefallen, dass mein Sohn jetzt Abitur macht. Ich würde sagen, ohne ein einziges Buch von irgendeiner Frau gelesen zu haben. Also, dass mir das so auffällt, ich glaube, das hat auch was mit Nicole Seifert zu tun, ihrem Buch Frauenliteratur und überhaupt diese Stimme, die sie da hat. Super, super, dass sie da ist.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes.
Wir wollen euch und euren Themen eine Stimme geben, euch zuhören und mit weiblichem Blick auf die großen Fragen des Lebens schauen. Wir, das sind Diana Helfrich und
Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte Woman Redaktion. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration.
Heute spricht Julia mit
Nicole Seifert. Sie ist promovierte Literaturwissenschaftlerin, Übersetzerin und Autorin, unter anderem eines lesenswerten Buches über Literatur von Frauen. Der Link ist in den Shownotes und des großartigen Blogs Nacht und Tag, auf dem sie sich Literatur widmet, die von Frauen geschrieben wurde. In dieser Folge spreche ich mit ihr darüber, wie sie liest, was sie liest und was davon sie uns warum empfiehlt. Kleiner Spoiler, alte und neue Romane und ein Sachbuch sind dabei. Alle Links dazu wird es in den Shownotes geben. Richtig gute Bücher, die meinen Horizont jedenfalls sehr erweitert haben. Nicole Seifert findet, Literatur von Frauen braucht viel mehr Rampenlicht. Dass das bisher nicht ausreichend der Fall war, sagt sie, sei nämlich weder Zufall, noch hat es mit dem Unvermögen von Autorinnen zu tun, sondern, da ist er, der Cliffhanger. Hallo, willkommen Nicole.
Hallo, danke für die Einladung.
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro. Oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist, Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt geht es weiter mit der Folge. Ja, danke für diese Lektüre, die mich bis heute Morgen um 6 beschäftigt hat, damit ich alles schaffe. Und damit fange ich auch schon mal die erste Frage an. Okay, ist es dein Beruf geschenkt, ja, dich irgendwie damit zu befassen? Und trotzdem, wie schaffst du es, so viel zu lesen? Gibt es irgendwie ein Wie?
Also ich glaube, wenn das ein Muss wäre jedenfalls, dann würde ich es auf gar keinen Fall schaffen. Das merke ich immer, wenn ich Bücher lesen muss, die ich nicht so gern lesen will, dann wird es eigentlich automatisch quälend. Es ist irgendwie wirklich so ein, ich brauche das. Also ein Tag, an dem ich nicht gelesen habe, das ist einfach irgendwie kein guter Tag. Also die besten Tage sind, die ich schon morgens im Bett erstmal Zeit habe zu lesen. Ich baue das einfach überall ein, wo es irgendwie geht.
Ja, das ist total spannend. Also bei mir ist es in der Tat, also so viel zum Thema Wechseljahre. Ich schlafe sehr schlecht seit vielen Jahren und ich habe es einfach jetzt irgendwie umgedeutet in super. Ich habe Me-Time. Ich kann sitzen und lesen. Was ich ganz interessant finde, ich liebe Lesen auch. Also abgesehen davon, dass es mit Kindern dann manchmal schwierig ist. Aber ich habe bei mir gemerkt, es fehlt manchmal auch so eine innere Erlaubnis, einfach nur rumzusitzen und zu lesen. Das geht dir aber nicht so.
Es ist ja oft mindestens indirekt für die Arbeit, auch wenn ich mir die Bücher ausgesucht habe. Insofern kann ich das immer umdeuten als dieses Arbeit, obwohl es in Wirklichkeit auf der Terrasse sitzen.
Ja, ja, genau. They call it work, genau.
Aber das mit dem Nachtslesen, das mache ich auch seit einiger Zeit, dass wenn man merkt, okay, jetzt kreisen die Gedanken nur noch, das hat gerade gar keinen Sinn und man ja auch weiß, dass das nichts bringt und so, dann lese ich halt. Das macht ja auch wieder müde. Das finde ich sowieso einen guten Lifehack.
Ja, interessant, weil bei mir geht es beim Thema Zeitung lesen so, dann lasse ich es auch mit diesem Exkurs, wie liest man, aber es ist eigentlich auch mein Beruf und trotzdem fühle ich mich immer schuldig, wenn ich da nur sitze und Zeitung lese. Es ist irgendwie krass, was das für eine Konnotation in meiner Kindheit macht, man nicht rumsitzen und nichts machen.
Ja, das haben wir, glaube ich, alle verinnerlicht, da hilft nur, sich immer wieder zu sagen, doch, ich darf das.
Total schön.
Das ist alles Quatsch.
Ja, genau. Ich habe was gehört, nämlich du führst Lesetagebuch.
Mhm, das ist richtig.
Seit wann? Und wie?
Also als ich 12 wurde, hat mein Vater mich beiseite genommen, der bei uns der große Leser in der Familie war.
Ja.
Der hat das nicht beruflich gemacht, aber für den wäre ein Leben ohne Lesen auch nicht möglich gewesen, glaube ich. Und der hat mir gezeigt, dass er, als er 12 war, angefangen hat, ein sehr akkurates, mit blauer Tinte Lesetagebuch zu führen, wo er eben aufgeschrieben hat, was er liest, und hat mich einfach dazu inspiriert, das auch zu machen. Ich weiß nicht, wie er darauf gekommen ist und kann ihn leider nicht mehr fragen. Das würde ich jetzt mal interessant finden, weil er in seiner Familie der Einzige war. Und das habe ich auch gemacht und das ist jetzt natürlich, gerade weil ich so früh angefangen habe, unheimlich wertvoll, weil man daran auch so ablesen kann, wie ich so von Hanni und Nanni und so Jugend, also diesen DTV-Pocket-Jugendbüchern und so, dann über Umwege von Sidney Sheldon, also so wirklich Trivialliteratur, schmökern, dann plötzlich bei Thomas Mann und Sylvia Plath war.
Mhm.
Also wie so dieser Weg war.
Ja, okay. Also mir ging es so, ich wollte jetzt erst auch Bücher vorschlagen für heute. Ich habe es dann gelassen, weil deine einfach zu gut waren und da es auch zu viel zu reden gibt darüber. Und habe dann gemerkt, es gibt Bücher, die ich über alle Maßen liebe. Und trotzdem könnte ich heute nicht mehr genau sagen, was war es eigentlich. Und das stelle ich mir total schön vor, das dann irgendwie zu verschriftlichen, was immer es dann ist, ob man jetzt einfach immer wieder nicht den Inhalt nacherzählen soll. Aber was war es für mich?
Mhm.
Das finde ich, also mache ich jetzt auch, klaue ich, kann ich gleich schon mal sagen. Du schreibst in dem Buch, ich muss es jetzt ganz genau sagen, Frauenliteratur, das Frauen ist durchgestrichen, deswegen sage ich es nochmal extra, abgewertet, vergessen und wiederentdeckt. Sagst du, dass du irgendwann gemerkt hast, in diesem Lesetagebuch, da tauchen nur... Also sehr viel Klassiker auf und diese Klassiker sind irgendwie alle von Männern geschrieben.
Ja, mir fiel vor allem auf, also als ich mit meinem Blog anfing 2018, da habe ich auch wieder sehr verstärkt Feuilleton und Kritiken gelesen und da fiel mir das vor allem auch auf. Das war eigentlich das allererste, dass Autorinnen da doch deutlich weniger vorkommen. Ich habe dann auch mal eine Stichprobe gemacht und gezählt, da hat sich das bestätigt, dass das tatsächlich ein Drittel, zwei Drittel ist. Dann kam richtig eine wissenschaftliche Studie dazu raus, dass das in allen Medien es dieses Damendrittel gibt. Und dann habe ich gesehen, es ist ja auch in meinem Bücherregal so und es ist auch in meinem Lesetagebuch so. Es war auch in der Schule so. In der Schule war es kein Damendrittel, da war es genau eine
Annette
Autorin,
von Droste-Hülster,
Annette
die
von
Jugendbuche,
genau.
Richtig geraten. Lesen meine Jungs nämlich auch gerade.
Ja, wirklich. Das
die
hat
eine.
Sich wirklich leider auch wenig geändert. Und da fing ich dann an, mich zu fragen, warum ist das so? Schreiben Frauen heute weniger? Haben Frauen wirklich so wenig geschrieben, dass das gerechtfertigt wäre? Und dann bin ich der Sache mal nachgegangen und da ist dann gleich ein Buch draus geworden.
Mhm. Und ich kann es gleich sagen, es ist ein Buch geworden, nachdem ich richtig Puls gekriegt habe, würde man heute sagen. Nee, ich habe es gelesen und dachte echt so, das ist ja krass. Also so eine systematische, strukturelle Benachteiligung. Wir können das ja mal so ein bisschen abfeiern. Wir haben schon gesagt, Schullektüre, da ist der Kanon Goethe, vielleicht nochmal Kleist, wenn man Glück hat.
Fontane,
dann ist es sicherlich sehr berechtigt hier. Wie heißt er noch von Chick inzwischen geworden?
Wolfgang Herrndorf, ja.
Ja, so, also ne, alles.
Sascha Stanisic.
Ja, tolle Sachen.
Also gibt es schon auch.
Modernere Sachen,
ja.
Aber halt schon wieder fast nur Männer.
Ja.
Und gut, also Schule ist das eine. Das ist der Grund, weswegen wir sozusagen wahrscheinlich da auf der Nummer weiterreiten. Aber dabei bleibt es ja nicht an der Recherche nach, sondern es gibt so eine gewisse Systemproblematik.
Ja, es ist wirklich so, dass ich selbst überrascht war, wie viel schlimmer es ist, als ich dachte. Ich hatte ja einen begründeten Anfangsverdacht, aber es hat sich so bestätigt, dass alles noch viel schlimmer ist. Und das zeigt sich eben tatsächlich in allen Bereichen. Also in diesen Schullektüre ist ja deshalb Schullektüre, weil es so einen Kanon gibt von als wichtig erachteten Werken.
Mhm.
Und wenn man dann mal guckt, was das eigentlich für Werke sind, worum es da geht zum Beispiel, ja, also jetzt mal nur so Faust und Homo Faber oder die Frischwerke, sehr oft kommen da alte Männer, die junge Frauen begehren vor. Und,
ja.
So. Und ich weiß nicht, ob das wirklich hinterfragt wird, wenn das heute gelehrt wird. Sicher in Einzelfällen ja und in den meisten nicht.
Mhm.
Und was halt fehlt, ist einfach die Perspektive der Frauen. Also um das nochmal deutlich zu sagen, weil so viele selbst so im Verlagswesen und so immer sagen, ja, Frauen haben halt weniger geschrieben. Ja, Frauen haben wegen ihrer Lebensumstände weniger schreiben können und dürfen, aber sie haben trotzdem immer geschrieben und tauchen trotzdem nicht auf. Oder sehr, sehr wenig. Und das hat eben sehr viel damit zu tun, worüber die schreiben und dass diese weibliche Sphäre, in die die Frauen ja gepusht wurden, das die haben sie sich ja nicht ausgesucht, sie wurden ja wirklich
über Jahrhunderte, sehr lang, muss man
über Jahrhunderte
sagen,
ausgeschlossen vom öffentlichen Leben.
Von Bildung.
Von Bildung, genau, und von der Möglichkeit, berufstätig zu sein und sollten sich dazu nicht äußern. Und da fehlen 50% der Bevölkerung, da fehlt eine ganze Weltsicht, überall, in der Lehre, in unserer privaten Lektüre.
Ja, ja, eben. Und ich meine, das muss man immer wieder nochmal sehr deutlich sagen, es sind 50% der Weltbevölkerung und es findet so verschwindend gering die weibliche Perspektive in der Literatur statt. Ne? Du beschreibst in dem Buch auch sehr ausführlich, du hast ja auch im Verlagswesen gearbeitet, wie es auch da immer heißt, so Manuskript von einer Frau, ja, ist was für meine Kollegin. Ne? Also Frauenliteratur muss nur von Frauen sozusagen irgendwie...
Von Frauen für Frauen.
Für Frauen und ist auch nur so ein bisschen Gedöns. Also worüber die schreiben, ist irgendwie dann immer so eine Nabelschau, während irgendwie, weiß ich nicht, Karl-Uwe Knausgott sich über tausende von Seiten über seine Nabelschau irgendwie auslassen kann. Alle lesen,
und es finden es toll. Ja.
Und es ist Weltliteratur. Dann hast du auch gesagt, war es aber auch im Studium so. Also bei deinem Studium, dass du, man hatte ein Thema, ich glaube, du hattest, glaube ich, sogar Sylvia Plath.
Ich habe am Ende über Sylvia Plath geschrieben, genau. Bei mir war das Verhältnis vergleichsweise gut, aber ich konnte ja auch viel wählen. Also als ich studiert habe, konnte man noch sehr viel wählen. Das heißt, rein so interessegeleitet war der Frauenanteil da höher. Aber es gibt eben, das habe ich auch von vielen Bekannten jetzt gehört, die an der Uni geblieben sind und auch bei diesen Themen geblieben sind. Gender Studies war eine Zeit lang Trend. Und jetzt ist es halt so, wenn man sich damit beschäftigt, ist man nicht ganz so eine ernstzunehmende Wissenschaftlerin, hab ich jedenfalls von vielen so gehört.
Und nur Wissenschaftlerin, also dass ein Mann ein Seminar geben würde über Literatur von Frauen,
kommt praktisch.
Hast du nicht in deiner Zeit.
Das gibt's, glaube ich, mehr und mehr. Also vereinzelt gibt es das immer, aber das Ding ist halt, in den Seminaren zu Autorinnen, die ich gemacht habe, die wurden auch immer von Frauen gegeben. Und das ist, glaube ich, was sich eben bis heute auch in der Presse und so durchzieht. Dieses, wenn das von einer Frau ist, dann soll das auch eine Frau rezensieren und dann ist die Zielgruppe auch Frauen. Während wir alle Bücher von Männern lesen.
Ja, es gibt dieses erschreckende Bild von einem, ich glaube, es war es Professor, der in seinem eigenen Bücherregal alle Bücher von Männern so umgedreht hat, dass der Buchrücken nach innen guckt und die weiße Seite nach außen und die von Frauen andersrum stehen hat lassen und dann hat er ein weißes Bücherregal.
Genau, es waren nur noch die von Frauen wirklich, also erkennbar sozusagen und das waren eben sehr, sehr wenige.
Ja.
Und das war auch ein Literaturwissenschaftler, der dann angefangen hat, vor mir, also eine Art Vorbild für mich, sein Leseverhalten bewusst umzustellen, auch in der Buchhandlung anders zu gucken, also sich bewusst zu werden, was denke ich ist nichts für mich, was blende ich aus und danach dann mal zu greifen. Und ich habe das auch an mir selber gemerkt, dass ich dann anders geguckt habe, auf Literatur von Frauen zu achten, also in Buchhandlungen auch zu sehen, in manchen Buchhandlungen sind die auch nicht besonders gut vertreten, in anderen dafür. Sehr gut. Also und ich muss sagen, ich rede da schon auch immer von der, muss ich einmal sagen, wenn man auf den ganzen Buchmarkt guckt und sich so ein Verlagsprogramm als Ganzes anguckt, dann sind die Frauen nicht unterrepräsentiert, aber sie sind in bestimmten Bereichen sehr stark und in anderen eben doch unterrepräsentiert. Und sie sind zum Beispiel stark im Kinder- und Jugendbuch und in dem ganzen Unterhaltungsbereich.
Da, wo man sie klassischerweise innerlich parkt.
Im Sachbuch sind sie sehr schlecht vertreten und in der Literatur, die dann so als Hochliteratur gilt und auch so verpackt wird, denn jedes Buch ist ja auch ein Produkt, das der Verlag so herstellt mit dem Cover und der vermuteten Zielgruppe und dem Klappentext und so. Da sind sie eben schlecht vertreten und das hat immer noch mit diesen alten Zuschreibungen zu tun, was man Frauen zutraut, wo die hingehören, wer was kann.
Ja, und ich finde eben, es ist, mein Schlüsselsatz in dem Buch war, es gibt Frauenliteratur, also du magst den Begriff natürlich überhaupt nicht, ist ja auch klar, jetzt wissen wir auch warum, aber es gibt eben keine Männerliteratur.
Ich mag den Begriff Männerliteratur, ja.
Ja, genau, aber es gibt den ja nicht,
nee.
Ne? Sondern das andere ist Literatur. Und Frauenliteratur ist halt irgendwie ja Gedöns.
Ja.
Ne? Nabelschau oder, keine Ahnung, Befindlichkeiten. Ich glaube irgendwie, Marcel Reichanitzky hätte sowas wie Menstruationsprosa. Also krass. Und ich meine, der ist nun sozusagen, Gott hab ihn selig, tot, aber es gibt auch noch jüngere Kanons. Auch da ist es so, dass man denkt, ja, komisch, alles voller Männer und dann sagt irgendwie Dennis Scheck, ja, bedanken Sie sich beim Patriarchat, ist halt so, ne?
Ja.
Dabei könnte man jetzt ja mal den
Dabei
Blick
gäbe
auf was
es die Möglichkeit eigentlich, was anders zu machen. Ich habe den Eindruck, dass sich so ein bisschen was...
Ja, deswegen sind wir hier.
Dass sich ein bisschen was tut.
Ja.
Oder dass zumindest so ein gewisses... Das wird nicht von, also gerade so jetzt vom konservativen Feuilleton nicht auf gar keinen Fall zugegeben. Mhm. Viele wehren sich auch sehr dagegen, aber es gibt schon auch Einzelne, die die sicherheitshalber jetzt doch drauf achten. Weiß nicht, ob die dann verstanden haben, warum.
Aber genau, aber wir machen das nämlich jetzt auch. Deswegen sitzen wir hier. Ja. Wir haben hier sozusagen nur in Anführungsstrichen Bücher von Frauen. Und ich würde ganz gerne anfangen, in meinem kleinen Stapel jetzt hier mal nach oben holen. Irgendwie Vita Sackville-West hast du mitgebracht. Unerwartete Leidenschaft. Und das ist ein Taschenbuch, weil es ein älteres Buch ist. Du hast noch eine ältere Ausgabe.
Ich habe das auf Englisch gelesen. Ich habe die englische Ausgabe dabei. Ein kleiner Klassiker-Ausgabe.
Ja.
Also so ein Taschenbuch-Klassiker. Ja, soll ich gleich mal anfangen?
Fang gleich mal an.
Das ist ein unbekannteres Buch von Vita Sackville-West, der Zeitgenossin und Freundin Virginia Woolf, das ich wahnsinnig amüsant finde. Das ist ein ganz tolles, auch so ein Urlaubsbuch.
Ja.
Und zwar geht es da, also ich will auf gar keinen Fall spoilern und zu viel verraten, aber deshalb erzähle ich mal nur, wie es losgeht.
Mhm.
Also der Patriarch einer Familie mit 5 Kindern stirbt 94-jährig, so ein Gentleman-Patriarch, der im englischen Parlament saß und
alle Honorationen hatte, die man nur haben kann.
Genau. Und seine Frau war immer, wie sich das gehört, an seiner Seite, hat alle Auslandsaufenthalte mitgemacht, die Kinder bekommen, war immer ladylike dabei und hat sich sehr im Hintergrund gehalten. Und die 5 Kinder, die nun zwischen 60 und 70 sind, die gehen davon aus, dass jetzt, wo ihr Vater tot ist, ihre Mutter, die 88 ist und die sie für so ein bisschen simpel halten, also geistig so, dass die ja jetzt dann bei einem von ihnen leben wird.
Lebensunfähig.
Und die gehen auf gar keinen Fall davon aus, dass die einen Plan hat und selbst weiß, was sie will. So ist es aber. Die hat eine sehr genaue Vorstellung davon, wie sie jetzt ihre letzten Jahre verbringen möchte. Und möchte auf gar keinen Fall bei ihren Kindern leben und sagt denen auch ganz freundlich, dass sie sie eigentlich auch bis auf Weiteres nicht sehen möchte.
Und auch keine Enkelkinder. Sie hätte jetzt genug von Kindern. Fand ich auch sehr schön. Bitte auch keine Jugendlichen.
Genau. Sie hat ein kleines Haus im Auge, in dem sie gerne leben möchte und wo sie jetzt gerne alles Revue passieren und für sich sein möchte. Und das ist der Plan. Ihre Kinder sind natürlich alle völlig rat- und fassungslos,
wobei das ein Riesenspaß in diesem Buch ist, wie diese Rat- und Fassungslosigkeit dieser Kinder beschrieben wird, die irgendwie den Schuss nicht hören und immer so ganz freundlich versuchen, das irgendwie in Worte zu fassen und in Wahrheit denken, sag mal, spinnt die jetzt total, aber sie können es halt nicht sagen.
Wird sie jetzt irgendwie senil?
Genau.
Also das Lustige daran ist eben immer wieder in all diesen Varianten, dass diese Rolle nicht vorgesehen ist für diese Frau und dass die dann ja nur verrückt sein kann. Und das wird aber eben aufs Komischste erzählt. Natürlich hat sie da nicht wirklich so ihre Ruhe, wie sie das geplant hat. Es geht natürlich alles ein bisschen anders weiter. Ein großer Spaß.
Ja, ein großer Spaß. Und ich finde, berührt ganz viel von dem, was wir eben besprochen haben. Es war halt eine Frau, die war auf eine gewisse Weise natürlich weich gebettet. Auf seidenen Kissen weinte sich leichter, sagte meine Großmutter immer. Die wusste, wovon sie sprach. Aber gewissermaßen auch gefangen in dieser Rolle der gut aussehenden, gut gekleideten Ladies Lane sozusagen, die überall zu funktionieren hatte. Und damit im Grunde ein totaler Klassiker in dieser Zeit auch. Ne? So dieses im Grunde die Bildung verwehrt, ans Haus gebunden, aber eigentlich mehr auf der Pfanne und irgendwie darin gefangen.
Genau, und gerade deshalb möchte sie ja jetzt endlich ihrs machen.
Ja.
Und das ist das, was die Kinder nicht verstehen, weil die natürlich davon ausgegangen sind, dass die das gerne gemacht hat und eben ein bisschen keine eigenen geistigen Interessen und so hat. Das Buch ist von 1931 und spielt eben Anfang des 20. Jahrhunderts und da war das ja noch gang und gäbe. Es war auch in den 50er Jahren dann wieder gang und gäbe, dass den Frauen eigene geistige Interessen abgesprochen wurden, als dieser Weiblichkeitswahn des Mutter und Hausfrau und Gattinseins dann proklamiert wurde.
Ja, dieser Backlash, zu dem kommen wir nachher noch bei dem Sachbuch, was wir besprechen, der wirklich krass ist. Ne? Da war die Frauenbewegung schon relativ weit, dann irgendwie weit zurückgeworfen wieder auf die Anfänge und dann nach dem Zweiten Weltkrieg haben Frauen da viel Einfluss gehabt. Aber gut, da sprechen wir gleich drüber. Genau, also das ist das eine. Du hast gesagt, die war eine Freundin von Virginia Woolf. Wie hat die zu ihr gestanden? Also waren die uneingeschränkt Freundinnen? Oder?
Also ich glaube, Virginia Woolf hat Vita Sackville-West zunächst aus der Ferne ein bisschen bewundert und hat dann in Nähe gesucht und Briefe geschrieben. Und ich denke, dass das Geliebte waren.
Ja,
Also das heißt, ich denke das. Es gibt natürlich keine Beweise, aber in der Literatur geht man davon aus.
Ja, interessanterweise habe ich dann hinten im Buch gelesen, in meiner Ausgabe jedenfalls, dass sie in der Tat wohl auch eine offene Ehe geführt hat, relativ.
Vita Sackville-West,
Ja, also relativ.
Genau, und das war tatsächlich eine offene Ehe, wo nicht nur der der Ehemann
genau.
eine offene Ehe hatte,
sondern eben auch die ja, Frau genau. sich sehr hingezogen fühlte zu Frauen. Also insofern dreifach interessant, auch im Hinblick auf das, was wir besprochen haben, so diese beschränkten Lebenswelten, die Frauen auferlegt waren, aber aus denen jetzt zumindest wieder Zachary West sich rausgeschrieben hat. Das kann man ja sagen. Die hat sozusagen zugegriffen. Ganz spannend finde ich, das Modell, was diese Urgroßmutter lebt, sage ich betont, macht die, soweit ich weiß, die Urenkelin sich dann so ein bisschen zu eigen. Winziger Spoiler, wir wollen nicht verraten, in welcher Weise. Genau. Dann würde ich gerne sprechen, ein weiteres, was du mitgebracht hast von Christine Bilkau, die ich auch großartig finde, nicht nur dieses, sondern eigentlich alle Bücher von ihr, aber du hast nebenan mit.
Ja, ich habe den dritten Roman von ihr, den neuesten, mitgebracht nebenan, der so ganz still und leise daherkommt und man merkt eigentlich erst, wenn man schon ein bisschen drin ist, wie dicht der ist und was für eine Wucht der inhaltlich auch entfaltet. Da geht es um, es gibt zwei Protagonistinnen, die sich auch zunächst erstmal nicht begegnen. Das eine ist Astrid, die Ärztin ist und so am Ende ihres Berufslebens steht. Ihr Mann hat schon aufgehört zu arbeiten, die Kinder sind aus dem Haus. Die jüngere Protagonistin ist 40 und...
Julia,
vielen Dank.
Wie sympathisch.
Julia ist 40 und gerade mit ihrem Mann aufs Land gezogen und die beiden versuchen schon seit einiger Zeit ein Kind zu bekommen. Jetzt inzwischen auch mit medizinischer Hilfe. Es ist unklar, ob das klappt. Und es ist aber in jedem Fall als Neuanfang gedacht, jetzt auf dem Land. Und eben so ein bisschen weiter entfernt davon wohnt Astrid und die werden sich auch noch begegnen. Was jetzt so entfaltet wird, sind zum einen diese Frauenleben, an diesen unterschiedlichen Lebensphasen, in denen sich eben auch was verändert, unklar ist, was kommt und auch zurückgeblickt wird auf eine Phase. Das finde ich wahnsinnig schön erzählt. Und dann schält sich, also für mich ist das Thema des Buches aber ganz, also man muss genau hingucken, um es zu sehen, aber es zieht sich total durch, eigentlich auch männliche Gewalt.
Und es kommt ganz leise, es wirkt wie so
es gibt mal hier eine Szene und mal da eine.
Und immer nur wie so Schlaglichter.
Die wir alle kennen, die völlig normal sind. Und plötzlich wird das Bild deutlicher. Plötzlich wird klar, wie allgegenwärtig männliche Gewalt ist. Und dann gibt es eben ein verlassenes Haus da in der Nachbarschaft, an dem sich das so alles zeigt und an dem auch so Fragen dann auftauchen. Da ist plötzlich keiner mehr. Da war vorher eine Familie mit zwei Kindern, der Mann war immer
so ein erfolgloser Typ einfach auch, ne?
Ja, unfreundlich und um das Mindeste zu sagen, die Frau wirkte mal niedergeschlagen. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, jetzt sind die nicht mehr da. Was ist da passiert? Und die Julia findet das nicht so richtig raus und ist dann auch unsicher, soll ich mich da jetzt, ist das jetzt einmischen, wenn ich der Sache jetzt nachgehe? Wir kannten uns ja gar nicht, aber sie ist wirklich beunruhigt.
Irritiert.
Ja, also plötzlich fallen ihr dann auch, wo sie diesen Blick hat, immer mehr solche Geschichten ins Auge, auch in der Zeitung und so. Und es gibt noch, was sich auch so durchzieht, so ein bisschen so eine Gruselebene. Also gerade was das Thema verlassene Häuser, alleine zu Hause sein und so angeht. Da kriegt auch das Alleinsein so was Ängstliches. Und dem steht aber auch gegenüber, dass eben wirklich in die Gänge kommen, wirklich auf Leute zugehen, was ihr irgendwie schwerfällt und ihr gleichzeitig aber wichtig ist, natürlich menschliche Nähe mit den richtigen Menschen. Das finde ich alles
unheimlich toll erzählt.
Es ist so leicht, kommt es daher. Und es ist doch so viel drin. Also ich habe das Buch tatsächlich zweimal gelesen, weil ich auch eine Rezension auf meinem Blog drüber geschrieben habe und dachte, dass ich glaube, ich habe nicht alles gesehen. Ich will das nochmal lesen und das hat sich echt gelohnt.
Ja, es ist wirklich wie so ein kleiner Stein, den man ins Wasser werft und wirklich noch Tage später merkt man plötzlich so einen Kreis und denkt, da hat es auch noch, das hat es auch noch gemeint. Ich finde auch ganz spannend, dieser Titel nebenan. Also du hast von der Einsamkeit gesprochen oder von diesem Alleinsein. Es geht ja auch um Alleinsein in Zweisamkeit.
Ja.
Finde ich zum Beispiel auch ganz spannend. Ja. Ne? Also dass man auch wahnsinnig allein sein kann zu zweit oder in Nachbarschaft, aber irgendwie doch gar nicht mehr weiß, was ist da eigentlich los? Also dieses, wir leben irgendwie an einem Ort, aber sind irgendwie gar nicht mehr so richtig in Verbindung. Und das finde ich ganz spannend, unter anderem auch, weil diese Julia in ihrem unerfüllten Kinderwunsch ja auch sehr viel sich auf Social Media rumtreibt. Und da finde ich auch sehr spannend, wie da irgendwie Mutterschaft vermarktet wird. Wie das auf jemanden wirkt, der das gerne wäre, der das gerne hätte. Und dann ständig diese Dinkelkekse-Bilder und glückliche Mutter in Sepia-Tönen. Und wenn man es einfach nicht hat, was es mit einem macht und wie pervers das eigentlich ist, dass einfach Hunderttausende zugucken, wie ein Neugeborenes sich sozusagen gar nicht wehren kann.
Du meinst das auf Instagram und auch so selbst inszeniert.
Ja,
ne?
Ja.
Also das ist tatsächlich, da sind ganz viele Facetten auch von Mutterschaft drin.
Ja.
Eben auch mit der Freundin, die dann den Kontakt abgebrochen hat zu
Astrid.
Zu Astrid, danke. Die einen sehr schwierigen Sohn hat und die dann auch sagt, natürlich liebe ich meinen Sohn, Aber ich hatte auch Angst vor dem zwischendrin. Mhm. Ich wusste nicht, was das jetzt gibt. Mhm. Und so, da werden so lauter Dinge angerissen oder auch durchaus so ein Schlaglicht draufgeworfen, die zur Mutterschaft gehören. Eben auch die Kinder sind aus dem Haus. Und dann, ja, was du sagst, diese Inszenierung von Happiness.
Ja, ja, total. Also mich hat es auch, mich beschäftigt es immer noch, merke ich auch, während wir drüber reden, dass es so ganz, man kann es total gut lesen. Ne? Es ist kein Horrorbuch, es ist irgendwie, es geht nicht um schlagende Männer also nicht so mit dem Holzhammer. Mhm. Aber es wirkt so nach. Also ich finde es ein ganz starkes Buch. Ich finde es sowieso ihre Stärke, dieses leise Schreiben. Das war auch in den Büchern davor so. Die Liebe in Gedanken ist das eine und das davor hieß Die Glücklichen.
Genau.
Genau. Also allesamt tolle Bücher, aber dies hier fand ich auch nochmal besonders stark. Kann man total gut lesen und ist intelligent. Mhm. Genau das, was man sich irgendwie wünscht. Wäre auch eine Frau, die ich gerne mal treffen würde, habe ich dann irgendwie beim Lesen nochmal gedacht. Ja. Ich fand das auch ganz interessant. Das hast du eingangs in dem Interview gesagt und schreibst du auch in dem Buch. Wenn wir uns auf diese Literatur nicht einlassen, und zwar nicht nur auf Literatur von Frauen, sondern überhaupt von allen möglichen Gruppen, sage ich jetzt mal, ja.
Queere Literatur, Literatur von AutorInnen of Color.
Ja, ganz genau. Es fehlt uns ein Teil der Welt, es fehlt uns ein Teil der Geschichte. Finde ich auch einen total spannenden Aspekt und deswegen, elegante Überleitung, würde ich gern, jetzt hoffe ich spreche es richtig aus, zu Fatma Aydemir.
Ich denke ja.
Komm, erzähl mal bitte.
Also das ist ein Buch, das einen richtigen Sog entfaltet.
Aber sowas von Seite 1. Ich glaube, meine Familie war total genervt. Ich habe wirklich angefangen und nicht mehr aufgehört.
Toll. Also das ist eine Familiengeschichte, wo jedes Familienmitglied ein längeres Kapitel hat.
Mhm, also multiperspektivisch, genau.
Genau. Mhm. Und auch hier geht es los mit dem Tod des Patriarchen, fällt mir gerade auf.
Mir fällt gerade auf, Multiperspektive, ist es nicht auch in diesem Buch so, in dem davor nebenan, denke ich gerade?
Da sind es ja mal zwei Protagonistinnen, ja.
Ja, okay.
Aber und hier ist es, hat eben jedes Familienmitglied ein Kapitel und das ist unheimlich gut gemacht, finde ich. Es geht erstmal auch hier los mit dem Tod des Vaters.
Mhm. Halt, aber was für eine Familie, das müssen wir jetzt schon dazu sagen.
Entschuldige.
Das ist jetzt wichtig,
das
ja?
ist,
von
das
wegen
ist
eine, Perspektiverweiterung.
Das ist eine türkische Familie. Der Roman spielt 1999 in Istanbul, wo der Vater stirbt, weil er da eine Wohnung gekauft hat. Nachdem die Familie aber Ende der 70er Jahre in eine fiktive Stadt im Rheinland.
Rheinstadt.
Genau, nach Rheinstadt gezogen ist. Und bis auf das erste Kind sind alle Kinder da geboren worden und hatten unterschiedliche Möglichkeiten, auch weil es Jungs und Mädchen sind.
Auch spannend, sich wieder da, Bildung, ne?
Ja.
Da ist es wieder.
Sich da, ja, also in dieser Kultur aufzuwachsen. Für die einen ist es völlig normal und sie empfinden ihr Erbe eher als Bürde und hatten auch, also haben da Distanz zu. Hm. Und andere stecken da eben wie die Eltern sehr tief drin. Und in dem Moment, also der Vater hat eben aufgehört zu arbeiten, hat diese Wohnung in Istanbul
gekauft, sehr viel gespart,
sieht da das neue Leben vor sich im Auftakt des Buches und auch nicht zu viel verraten, weil es passiert als allererstes, stirbt in dieser Wohnung.
Seinem Lebenstraum.
Genau.
Nach so und so vielen Jahren Schicht.
Der damit zusammenbricht und den die Familie so aber auch nicht hatte. Also er war der davon geträumt hat.
Und ach, alles daran ist irgendwie so, oh, ja.
Ja. Und nun versammelt sich die Familie. Und
gezwungenermaßen in der alten Heimat. Mhm.
In der alten Heimat, genau. Und das Buch erzählt eigentlich, wie es dazu kommt. Ein Teil der Familie ist am Anfang schon zusammen. Andere sind erst auf dem Weg dahin. Man erfährt sehr viel von den einzelnen Familienmitgliedern. Also das ist, finde ich, erstmal unheimlich gut gemacht, weil eben auch in jedem neuen Kapitel mit jeder neuen Figur wieder neue Facetten der Familiengeschichte, auch der Vergangenheit, erzählt werden. Und das Buch heißt Djinns. Und Djinns sind die Wahrheiten, über die man nicht spricht, die aber immer, also es sind so die Geister.
In diesem Buch, aber sie spielen sogar im Koran eine Rolle. Also es sind feuerlose Rauchgeister,
danach
Flaschengeister.
Ist das Buch benannt. Mhm. Sie kriegen hier diese metaphorische Bedeutung. Also es sind die Geister, die immer da sind, über die sozusagen the elephant in the room, über die man nicht spricht. Und hier gibt es eben auch Dinge, über die überhaupt nicht gesprochen wird und die aber alle bremsen. Und das ist ja ein Allgemeinplatz, so theoretisch wissen wir das alle, dass das so ist.
So,
aber hier
erzählt.
Wird es wirklich auserzählt und sehr, sehr nachvollziehbar in jedem einzelnen persönlichen Leben.
Ja, das finde ich auch. Und ich finde, es ist wirklich was, also ne, wenn wir uns fragen, warum stellen wir die Bücher hier vor, was können wir mitnehmen, was ist das, was man daraus mitnimmt auch, die wir einfach hier leben, diese zersetzende Wirkung von Schweigen. Das wird so fühlbar in diesem Buch und es ist ein Buch, in dem es natürlich ganz viel um zu Hause eingesperrte Frauen geht, sag ich jetzt mal, also die wirklich aus diesen 60 Quadratmetern mit 5 Leuten einfach nicht rauskommen, aus ihrem kulturellen Käfig auch nicht rauskommen.
Ist auch nicht so richtig, sich nicht trauen.
Sich nicht trauen.
Nicht so richtig wollen vor lauter Allmöglichen.
Genau, aber eben auch die Männer, die darin auch so gefangen sind, das finde ich auch die Stärke des Buches. Es ist, es ist nicht nur die armen Frauen, sondern man denkt also, oh Gott, auch die armen Männer, in diesem Käfig gefangen zu sein von was darf ich nicht, was habe ich mitbekommen, was ist meine Kultur, ist auch gar kein sozusagen Türkei-Bashing, es ist genauso ein ganz kritischer Blick auf die Bundesrepublik dieser Zeit und auch unserer Zeit, ehrlich gesagt. Also das finde ich eine totale Stärke, dass es wirklich beide Geschlechter so dabei ertappt, viel zu wenig miteinander zu sprechen.
Ja, also ich würde sogar sagen, so im Hintergrund, ohne dass das jemals ausbuchstabiert würde, spielen auch eben diese Geschlechterstereotype, werden die schon auch so ein bisschen als Mitschuldige an dem ganzen Dilemma, das da entfaltet wird, zeichnet. Und es gibt ja eine Figur, an der das, nee, das sage ich lieber nicht, weil das kommt zu spät, das finde ich ist ein Clou des Buches. Aber was wir auf jeden Fall noch sagen müssen, ich liebe ja Bücher, die so ein Ende haben, das, wo man denkt, okay, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet.
Jetzt erstmal anrauchen. Genau. Und das war so eins. Wir sagen natürlich nicht, was es ist, ist klar. Also ich muss auch echt sagen, es ist ganz komisch, weil ich habe es dann irgendwie meinem Mann erzählt und der sagte, Gott, das ist ja düster. Und ich habe das komischerweise trotzdem nicht so empfunden. Ich weiß gar nicht, was es ist, obwohl das ist jetzt überhaupt kein Happy-End-Buch und die müssen sich alle ganz schön durchbeißen. Aber es gibt auch eine Tochter, die das, finde ich, irgendwie bravo, eigentlich zwei Töchter, die das bravourös machen. Also ein unheimlich energiereiches Buch, aus dem man auch energiereich rausgeht. Ne?
Ja.
Also ist jetzt nicht so nach dem Motto. Und ich habe wirklich gedacht, ich war richtig dankbar, deswegen habe ich diese Anmoderation dazu gemacht, eine Welt kennenzulernen, die ich immer nur so von außen begucke und zu der ich durchaus eine Meinung und ein Gefühl habe, aber viel zu wenig Wissen, viel zu wenig mich mal unterhalten, viel zu wenig Einblick. Und das ist ein richtiger Einblick. Also das fand ich eine absolute Bereicherung. Ging mir übrigens auch so bei dem letzten Andreas Driesen-Film Rabbi im Monat gegen George W. Bush. Da habe ich auch, das fand ich mit das Tollste an diesem Film, dass der einem so einen Einblick gibt in das Leben sozusagen türkischer Familien in Deutschland zu der Zeit.
Ja, es ist generell einfach, was Literatur und Film natürlich auch, also was einfach Geschichten können und was so die Macht von Geschichten ist.
Ja.
Und ich finde, beide Bücher, also jetzt Christine Bilkau und Fatma Aydemir, klingen vielleicht beide, wenn man so drüber spricht, so ein bisschen düster, aber die haben beide dieses unheimlich optimistisch stimmende und tröstliche auch, weil da immer diese Momente der Nähe sind, dieses menschliche, trotz allem, dieses menschliche.
Ja.
Ich glaube, das ist es.
Ja, jedenfalls beide finde ich auch absolut, nur alle drei, also auch Unerwartete Leidenschaft ist einfach ein Vergnügen. Das ist, sowas können auch nur Briten so, finde ich.
Ja.
Oder Britinnen.
Britinnen,
wirklich. Diese Art von diesem ironischen Humor und so beschreiben, also alle drei total lesenswert. Dein sowieso, das habe ich ja am Anfang jetzt schon gesagt und wir haben auch ein bisschen über die Thesen da drin gesprochen und die Beweise. Und jetzt kommen wir zum Sachbuch. Und das ist von Heike Specht. Die hat auch schon mal andere Biografien geschrieben, wird auch alles in den Shownotes sein. Aber dieses hier heißt Die Ersten ihrer Art, Untertitel Frauen verändern die Welt.
Genau. Ja, Heike Specht hatte zuletzt ein Buch geschrieben über die First Ladies, über die Frauen der Bundeskanzler und Bundespräsidenten, was auch eine ganz tolle neue Perspektive ist auf letztlich auf die Geschichte der Bundesrepublik und auch der Frauen in der Bundesrepublik. Und dieses Buch, Die Ersten ihrer Art, da geht es nicht nur um Politikerinnen, es geht auch um Juristinnen und
Terroristinnen.
Es geht um Ulrike Meinhof quasi als erste Terroristin, die ja aber zunächst mal eine sehr geachtete Journalistin war, bevor sie sich radikalisiert hat. Und es beschränkt sich auch nicht nur auf Deutschland. Und es sind auch nicht jetzt so Porträts, die so eins nach dem anderen erzählt werden, sondern Heike Specht gelingt es eben, das so zu bündeln, diese Frauen und das, was sie beruflich erwirkt haben und wie es ihnen
worin
ging,
sie die Ersten
als
waren.
Erste in ihrem Fach sozusagen oder als Erste, die an die Spitze kam irgendwo.
Ja.
Wie beispielsweise auch Rita Süssmuth. Dann geht es natürlich auch
Maggie Thatcher.
Um Maggie Thatcher, um Angela Merkel, um Hillary Clinton. Es geht sogar bis Annalena Baerbock. Und es geht aber auch zurück, also es umspannt eigentlich ein Jahrhundert, es geht zurück zu den Müttern des Grundgesetzes. Und was da eben immer wieder gezeigt wird, ist, was eine Frau, die als Erste irgendwo hinkommt, die da keine Vorbilder hat, die sozusagen, da ist nichts vorgespurt und die auch dadurch alleine als Frau irgendwo dabei ist.
Und Angst hat zu versagen, finde ich auch ganz spannend, für alle
für
zu versagen.
Für alle, ja genau. Diese, so wenn ich das jetzt verbocke, dann habe ich es für die Frauen verbockt. Und natürlich auch, wie die ausgebotet wurden, was sich komplett durchzieht von Männern, die sich dann eben abends in irgendwelchen, keine Ahnung, Peep-Shows getroffen haben, wo einige Frauen dann wirklich gesagt haben, ja, dann komme ich eben mit. Weil da werden ja jetzt die wichtigen Entscheidungen getroffen.
Und so ist es ja auch.
Ja. Ja. Und andere haben das nicht gemacht. Und was sich dann so zeigt, ist, dass in dem Moment, wo mehrere Frauen an der Spitze waren, sobald es mehr werden, oder wenn sie sagen, gut, dann schließen wir eben überfraktionelle Bündnisse und kümmern uns jetzt mal um den Paragraph 218 und um das Thema Gewalt in der Ehe. Das hat in dem Moment geklappt, wo Frauen sich aus verschiedenen Parteien zum Missmut ihrer Parteikollegen zusammengetan haben, um jetzt mal ein Thema durchzusetzen. Und da wird eben sehr deutlich, es wäre nie irgendwas passiert. Die Frauen wären nicht gleichberechtigt im Grundgesetz. Gewalt in der Ehe wäre immer noch nicht strafbar.
Es würde immer noch nach dem Schuldprinzip geschieden und so weiter. Ne?
Wenn man gewartet hätte, dass die Männer sich darum kümmern, weil eben auch Frauen- und Familienpolitik immer so, ja, als Gedöns, das haben wir vorhin schon gehabt, den Gerhard Schröder-Begriff. Da hat Gerhard Schröder eigentlich schon sehr deutlich gezeigt, wie er drauf ist.
Man hätte es wissen können.
Ja. Das wurde eben immer so abgetan. Dabei ist es eben, das ist Gesellschaftspolitik. Das ist ein ganz zentraler Bestandteil. Also darum sollte es eigentlich zentral gehen. Denn auch Männer haben Familie. Also das ist auch ein Buch. Ich habe das immer so nebenbei immer mal ein Kapitel gelesen. Mhm. Und solche Bücher haben dann bei mir, sind immer so ein bisschen in Gefahr, dann, dass man irgendwann doch nicht danach mehr greift. Diese Gefahr bestand bei diesem Buch einfach nicht, weil es so spannend ist. Also eben auch historisch, weil das ist ja ein Teil der Geschichte, der kam in der Schule nie vor.
Ja, und interessanterweise ein Teil der Geschichte, den ich auch offensichtlich sogar als Frau irgendwie gar nicht so wichtig fand. So, wann war eigentlich Mutterschutz? Wann wurde das Zerrüttungsprinzip in der Ehe aufgehoben? Wann haben Frauen eigentlich Unterhalt bekommen nach einer Scheidung? So, es war immer nur sozusagen die großen Taten. Kniefall in Warschau. Ne? Also alles sozusagen die großen, wie Konrad Adenauer auf den Teppich gegangen ist. Also so, das ist so für mich Geschichte gewesen. Aber das hier.
So haben wir es gelernt.
So haben wir es gelernt, ja. Und das hier ist es aber das, was Frauen hier gemacht haben, ist das, was die Lebenswirklichkeit von Frauen, Familien, Männern, Kindern.
Von Menschen, ne?
Von Menschen. Ja. Aufs Massivste sozusagen verbessert und verändert hat. Also ich nenne nur mal ein paar Sachen hier irgendwie total spannend. Wusste ich nicht, Jutta Limbach hat Teilzeit für BeamtInnen eingeführt und ohne die mussten Richterinnen einfach ihren Job aufgeben früher. Also unglaubliche Verdienste für die Gleichberechtigung. Frauen, die wirklich dafür gesorgt haben, dass die Gleichstellung im Grundgesetz ist. Also fundamental, wenn Elisabeth Selbert nicht da gewesen wäre, hätten wir es nicht.
Genau.
So einfach ist es, ne?
Ja.
Erste Frauen im Bundesverfassungsgericht. Also
es gibt einen Satz im Buch, wenn Frauen nicht mit am Tisch der Macht sitzen, dann passiert eben auch nichts im Sinne der Frauen. Und das ist ein Buch, das müssten Männer lesen. Ne? Das ist aber, kann man wahrscheinlich wieder zählen. Die Männer
verschenken Männer wahrscheinlich gern zum 50. Geburtstag. Du interessierst dich doch dafür. Genau, wir machen es jetzt andersrum. Wir verschenken alle diese Bücher an Männer und rufen dazu auf. Also ich danke dir total, dass du deine tollen Empfehlungen hier mit uns geteilt hast. Und ich hoffe, wir machen das einfach nochmal, wenn ein paar gute neue Bücher rausgekommen sind. Es gibt ja unendlich viele. Ich habe dann irgendwie beim Nachdenken gedacht, ach stimmt, das könnte man noch und das könnte man noch. Also 100 Folgen könnten wir machen.
Wir bemühen uns, die Crème de la Crème rauszufinden.
Ja, natürlich. Aber es gibt sehr viel von der Crème de la Crème, muss man auch mal sagen. Also danke dir fürs Kommen. Ich danke euch, dass ihr dabei wart und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Schreibt uns sehr gerne an podcast@brigitte.de. Uns interessiert eure Meinung, unter anderem auch, ob ihr happy damit seid, dass wir duzen oder ob wir lieber sitzen sollen. Finde ich auch eine spannende Frage. Hat man ja unterschiedliche Gefühle dazu. Schreibt uns, was euch bewegt oder ob ihr jemand zu Gast sein wollt. Einfach eure Geschichte erzählen. Uns interessiert alles. Und ja, bis wir uns wieder hören, ganz viele Grüße aus der Lebensmitte. Tschüss.